Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea with Turtlenecks. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Enrico Rittmüller. Sag mal was,
hallo. Hier bin ich. Falls ihr mich vermisst habt oder meine Stimme, ich bin auch da. Und mir gegenüber sitzt Tobias Rationalisis.
Wir haben heute einen ganz besonderen Tee mitgebracht. Du hast mich heute schon gefragt, was das für ein Tee ist.
Ja.
Der ist in einem ganz kleinen Sackerl gekommen. Es schaut fast so aus, als wäre das irgendwie so Dealerware,
ja,
aus Tee am Eck. Und es steht drauf, Ja Bao Bat.
Oh, es ist ein Popo-Tee.
Ja, und zwar weißer Tee, 80 Grad heiß und 3 bis 4 Minuten gezogen. Und es sind ganz eigenartige, so wie so Hafer-Dinger.
Aber könnte auch irgendwie so Streifen vom Ingwer sein, habe ich erst gedacht.
Ja.
Oder kennst du diese, früher war das so beim Eis, ich weiß nicht, wie die heißen, das waren immer so Sterne von so einer Frucht, die wurden immer so Sterne gemacht. So ein Obst war das.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, vielleicht weiß jemand von euch, wie das heißt, das ist so eine Frucht.
Die so sternförmig,
ja,
ausschaut.
Ja, ja,
ja, ja, ja.
Genau, und so sieht es ein bisschen aus, wie als ob da Sachen abgerissen wurden.
Ja, genau. Und ich finde, es schmeckt da ein bisschen nach Hafer oder nach Mehl, finde ich. Vielleicht habe ich ihn aber auch nicht richtig zubereitet.
I don't know. Also, es schmeckt auf jeden Fall schön leicht, sachte, aber
ein bisschen so, als würde man an einem Stein lecken.
Ja, mineralienreich.
Oder?
Ja, schön mineralienreich auf jeden Fall. Ich fühle mich direkt ein bisschen gesünder und geerdet.
Ja, Baobat.
Ja, eigentlich hast du recht, ne? Ich mache ja gerade am Theater, da hast du mich ja extra besucht.
Ja.
Hatte ich Premiere am Wochenende.
Große Premiere. Ganz Wien war im Aufruhr.
Ja, die Leute konnten sich nicht halten, haben ihre Jobs gekündigt, damit sie am Nachmittag rechtzeitig da sein können.
Um 16 Uhr am Freitag.
Ja, am Theater der Jugend in Wien kommt's rum. Und ich spiele ja in dem Stück Gilgamesch mit und spiele dort die Figur Enkidu. Und Enkidu ist ein von den Göttern erschaffenes Tier-Mensch-Wesen geformt aus Lehm. Und deswegen habe ich mal ganz viel Dreck im Mund, wenn ich eingeschmiert werde.
Ja.
Und das schmeckt so ähnlich.
Wie der Baobat?
Ich sag mal, das Mineralienhafte daran.
Mhm. Und du hast da Lehm drauf.
Ich habe da Lehm drauf, ja. Also ich weiß nicht, ob das Lehm ist. Ich glaube, das ist so Heilerde oder sowas.
Sehr gut.
Ja.
Ist doch toll. Fühlt sich der Haut geschmeidiger an dadurch?
Ja, ich glaube, das Make-up macht es dann wiederum so ein bisschen wett, weil das ist so eine Mischung aus Heilerde und Make-up.
Ich muss wirklich sagen, der Rico schaut grandios aus. Ich war richtig geflasht, wie ich da zu dem Theater hinkommen bin. Das Plakat, der Rico ist da ganz präsent mit seinen langen Haaren.
Ja.
Und er hat eine zweite Rolle auch noch, wo er sogar einen Man-Bun hat. Das Letzte, was ich erwartet hätte,
ja, ja,
auf deinem Kopf irgendwann einmal vorzufinden. Aber es ist so, Rico hat an meinen Bann, schaut sich das Stück an, König Gilgamesch. Ab jetzt en suite.
Das
bedeutet jeden Abend.
Also fast jeden Abend, Gott sei Dank, aber schon so ziemlich jeden späten Nachmittag.
Ja.
Kann man eigentlich sagen. Und ich mache den Man-Bun auch irgendwann auf und dann sehe ich aus wie Fabio aus einem Schnulzenroman.
Ganz toll. Und er hat mit der Hauptfigur König Gilgamesch ganz einen tollen Vibe. Und mir würde es wirklich interessieren, schaut euch das an, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt und schreibt Fragen,
mhm,
über dieses Stück. Gibt es eigentlich danach immer, das ist ja Kinder- und Jugendtheater, und
ja,
gibt es da dann danach immer so Q&As mit denen?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich glaube, dafür ist auch tatsächlich, das machen die sehr schön am Theater der Jugend, also was ich halt mitbekomme, haben die ja so eine eigene pädagogische Abteilung und die machen dann oft Einführungen mit den Kindern oder kümmern sich auch danach darum, dass sie mit denen reden. Es gab in der Endprobenzeit, da ist dann die Dramaturgie und die Regie schon in Kontakt mit den Kindern getreten, die dann Testpublikum waren,
mhm,
und haben dann Fragen gestellt. Und es wurden auch Fragen gestellt, also da wurden sie auf den heißen Stuhl gesetzt.
Apropos Fragen stellen. Ich möchte heute über Kunst sprechen.
Damn.
Und ich muss sagen, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, aber es hat so einen Moment gegeben vor ein paar Tagen, wo ich so ein bisschen disturbed war und auch enttäuscht von,
ja,
der Kunstwelt.
Mhm.
Ich spreche von der Berlinale.
Ach so, ich dachte.
Und von diversen Pressekonferenzen, die da so durch Social Media geistern.
Ah,
ich,
ja,
verstehe schon, wie mittlerweile alles sehr zugespitzt ist und jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt. Aber was mich doch sehr fast ein bisschen innerlich zerstört hat, beziehungsweise enttäuscht hat, war die extreme Ratlosigkeit bei gewissen Fragen der Menschlichkeit und sie auszudrücken. Genozide zu verurteilen, andere Militärinterventionen von anderen Ländern zu verurteilen und für Menschlichkeit einzustehen. Das habe ich eigentlich immer so verortet in der Kunstwelt und wurde vor einigen Tagen bei der Berlinale für mich ein bisschen, wie soll ich sagen,
desillusioniert.
Ja, was man ja als Geschenk nehmen kann. Jede Desillusionierung bringt dann ja näher zur Wirklichkeit.
Ja, oder man kann auch dafür sorgen, dass man vielleicht eben genau dann da ansetzt und merkt, dass man da vielleicht auch seinen eigenen Beitrag zu einer neuen Illusion beitragen kann. In dem Sinne. Aber ich glaube, du hast auch ein bisschen, wahrscheinlich auch diese von dem Thilo Jung, heißt er, glaube ich, Jung und Naiv, ne?
Ja.
Der hat ja auch davor einige Fragen gestellt, die dann, ich sage jetzt mal, relativ inhaltsfrei oder auch irgendwie relativ enttäuschend zurückkam oder beantwortet wurden, richtig?
Ja, genau.
Also ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber die Sachen, die ich da gesehen habe, dass da so ein bisschen Cherrypicking gemacht wurde, wo wir dann uns für Menschenrechte einsetzen oder beziehungsweise wenigstens äußern und wo wir es dann doch lieber nicht machen.
Und wo wir es für unsere eigene Imagepolitur benutzen eigentlich, um zu sagen, wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte und sind total relevant und drucken jetzt auf unser Red Carpet Ballkleid irgendwelche Menschenrechtsforderungen drauf und dann, wenn man bei einer Pressekonferenz einfach eine normale Frage kriegt, dann stottert man dahin.
Du, ich habe was für deine Illusion. Ich habe was für dich und zwar, es gab vor kurzem kleiner Überzweig oder kleine Abbiegung, die wir jetzt mal kurz nehmen, zum Fußball.
Ja.
Und zwar gab es einen Vorfall, da hat Real Madrid gegen Benfica Lissabon gespielt.
Mhm. Wann?
Ich glaube, vor ein paar Tagen erst.
Aha.
Ich weiß nicht genau welchen Tag, aber gerade erst. Und da gab es einen Vorfall mit dem brasilianischen Fußballer Vinicius Junior und einem, ich glaube, er ist Argentinier, aber Spieler von Vinicius Junior von Real Madrid, der spielt dort. Und dann, ich weiß nicht genau der Name mehr, ganz genau wie er hieß, einem Spieler von Benfica Lissabon. Und Vinicius Junior hat ein großartiges Tor geschossen und ist auch dafür bekannt, dass er, sagen wir mal, ein bisschen spicy ist und frech und schon auch sehr, sehr provokant ist mit den Gegnern und den Fans. Und
was hat er gemacht?
Ich glaube, der hat dann irgendwie die Eckfahne so leicht angebumst oder so irgendwie. Aber es war so ein Dance-Bumps-Bouncy-Ding.
Die Eckfahne bei dem Sektor der gegnerischen Mannschaft.
Das weiß ich nicht. Es war einfach, glaube ich, ich weiß nicht, welche Seite das war, aber einfach grundsätzlich, aber kann ich mir vorstellen. Und generell gab es dann so, kam dann dieser andere Spieler halt an und hat sich mit ihm angelegt und dann hat er sich das Trikot über den Mund gezogen, der andere Spieler, und hat dann, so hat es dann Vinicius Junior wiedergegeben, ihn halt rassistisch beleidigt und hat das irgendwie mehrmals gemacht, hat es aber dann irgendwie so unter dem T-Shirt versteckt, so dass dann halt natürlich Vinicius Junior nur sein Wort halt dann gilt in dem Moment, was dann natürlich dann wieder für mehrere Seiten irgendwie Diskussionspotenzial gibt. Ich komme gleich zu dem Punkt, warum ich das erwähne.
Ja.
Und dann hat sich, das ist die eine Story, José Mourinho, ein sehr bekannter Trainer. Der Trainer von Benfica jetzt gerade und ein generell sehr, sehr bekannter Trainer, the Special One, der auch dafür bekannt ist, dass er sehr aneckt und auch schon viel Fans und Leute provoziert hat, dann sich geäußert habe mit so Sachen, ja, keine Ahnung, dass das nicht rassistisch sein, also dass man ihm glauben muss, dem anderen Spieler von Benfica, weil Benfica Lissabon ist kein rassistischer Verein, weil in den 60ern hat Eusebio, ein BIPOC-Fußballer, dort gespielt und war der beste Spieler und so, weißt du, so ein bisschen mein bester Kumpel ist schwarz oder der Cousin dritten Grades von meinem Nachbar ist schwarz, deswegen bin ich nicht racist. In dem Sinne hat er wirklich rausgehauen und so solche Sachen gesagt und lange Rede, kurzer Sinn, wegen Interviews.
Ja.
Schau dir mal das Interview von Vincent Kompany, dem aktuellen Trainer vom FC Bayern, an.
Ja.
Ist ein belgischer ehemaliger Nationalspieler, Innenverteidiger, früher bei Manchester United gespielt und jetzt Trainer. Und er selbst ist auch ein schwarzer Fußballer und Trainer. Und die Art und Weise, wie er sich dazu geäußert hat, inhaltlich wie auch, ich sage jetzt mal, artikulativ, ich finde, das hat mir ein Gefühl gegeben, natürlich, also an Hoffnung, von wie man heutzutage Sachen auf den Punkt bringen kann und wie man sich äußern kann. Natürlich nochmal anders, weil er dann betroffen ist, natürlich auch. Aber halt,
sehen wir uns das auch hier?
Ich fände, das wäre doch mal cool, sich das reinzuziehen.
It's a difficult thing for me to speak about, because to be honest, in many ways, and I say it very honestly, I don't actually fit in what I see today in the world that is happening in the world. Me personally, I don't see my place in a lot of the things that are happening in today's world. I really don't. So I don't want to be a part of one group. I don't want to be a part of the other group. But if I see the situation with the player, I would like to see a situation where My dream is that at the end of the situation, if it is true that the player from Benfica said something as bad as what he said, I would love a situation where there's still a room where somebody can apologize and say, I'm sorry, I made a mistake. And this has an impact on the sentence as well. So the sentence should be A or B. But if you admit that you've made a mistake, there should be an opportunity as well to say that, hey, nobody's perfect. This is also a good step, you know? But we are taking away all these options because we are creating left or right and black and white, and you have to be on one side or on the offside. And actually, the one thing you can't do is punish someone unfairly. And the one thing you can't do is dismiss a person and attack the character of a person who's complaining about something he experienced as something that must be very painful to that person.
Das war jetzt sicher nicht das ganze Interview, aber mal als kleiner Anteaser, worum es da nochmal geht und wie sich Vincent Kompany ausgedrückt hat. Und was ich an diesem Interview so gut finde, ist, dass er weder der Trainer der einen noch der anderen Mannschaft ist, dass er weder der Freund oder sonst was von dem einen oder dem anderen Spieler ist in dem Sinne. Er selbst ist auch ein Betroffener aufgrund seiner Hautfarbe. Also er hat auch diese Erfahrung gemacht und beschreibt auch, dass er dazu ein persönliches Verhältnis hat, auch aufgrund der Beispiele, die eben der andere Trainer genannt hat. Aber der Punkt ist der, was er halt macht, ist, dass er das auf einer extrem empathischen, gleichzeitig doch sachlichen Ebene erklärt, was eben verkehrt ist an der Situation und dass er trotzdem sagt, das muss aber ja nicht verkehrt bleiben. Es muss ja nicht so bleiben, dass wir sagen, wir verurteilen jetzt alle und du musst auf der einen oder der anderen Seite sein, sondern man kann ganz klar sagen, das ist falsch, das sollte man nicht tun. Man kann ganz klar sagen, hey, lass uns was an der Situation ändern und das kann man so machen, indem man sich entschuldigt. Man kann Raum für Läuterung geben und man kann auch Leute, die in einer anderen großen Position sind und auch einen renommierten Namen haben, ganz klar adressieren und denen sagen auf einer sachlichen Ebene, das, was du sagst, funktioniert nicht aus diesem Grund. Und ich finde diesen Raum, den er da öffnet, so wünsche ich mir das eigentlich von Politikern und Politikerinnen.
Beziehungsweise auch von Künstlerinnen und Künstlern, ja, oder? Dass das so ein Raum ist, wo Läuterung oder Katharsis im
wieder möglich ist.
Sinne möglich ist, ja.
Ja, und dass man eine klare Haltung haben kann und sich nicht, gerade wenn man zum Beispiel auch kompromissbereit ist bis zu einem gewissen Grad, dass man eben auch kein Duckmäusertum dann betreibt. Also er entschuldigt sich 0,0 und verharmlost 0,0. Im Gegenteil, ich finde das so erfrischend, dass man das so benennt, mit so einer klaren Haltung und dabei eben nach trotzdem irgendwie Raum aufmacht für nach vorne schauen, mhm, und dabei wirklich zu 100% aber empathisch ist mit der Person, die es abgekriegt hat.
Da ist sicher Sport nochmal eine ganz andere Arena als Kunst, weil, mhm, Kunst ja doch immer sehr kultiviert rüberkommt oder versucht so rüberzukommen,
ja,
und sie so zu inszenieren, aber bei Sport ja wirklich alle Schichten, alle Klassen, alle Nationalitäten, ja, aufeinandertreffen. Ja. Und jetzt nicht im intellektuelle Auseinandersetzung mit irgendwas im Vordergrund steht, sondern es sehr körperlich und kriegerisch vielleicht oder so ist.
Ja, du bist in einer anderen Situation auf jeden Fall. Du bist ja gerade im Profisport, hast du einen ganz anderen mentalen Druck. Du bist, wie soll ich sagen, auch körperlich. Also ganz ehrlich, ich möchte mal Leute sehen, und das ist jetzt einfach ein neues Thema, mhm, die eben 90 Minuten lang Hochleistungssport betrieben haben, dabei sich vielleicht noch dreimal verletzt haben oder sonst irgendwas, dabei nochmal auf irgendeine Art und Weise beleidigt wurden von 40.000 bis 80.000 ZuschauerInnen. Mhm. Und dann sollen die ein Interview danach führen und dann vielleicht nochmal ein Hamlet aufsagen. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Das soll sie ja alles nicht emotional machen und so.
Genau, ja, genau. Also da ist es sowieso nochmal ein bisschen erhitzt.
Ja, ist interessant. Ist jetzt nicht unbedingt so die Arena, auf die ich jetzt ursprünglich abgezielt habe, aber es gibt sicher die Parallelen dazu, weil, mhm, halt letztlich es wieder zu der Frage zurückführt, ob nicht alles politisch ist, so auch Fußball oder jede sportliche, mhm, Arena, die wir kennen, oder eben Kunst- und Kulturarenen wie, ja, die Berlinale.
Wenn du all diese Interviews ansprichst, das ist ja das, was er gemacht hat. Sowas wünscht man sich ja von Leuten, gerade von bekannten SchauspielerInnen, dass sie dazu in der Lage sind.
Oder auch von, in dem Fall war es ja der Wim Wenders, der Juryleiter in dem Fall, mhm, und Regisseur und so. Und von solchen Menschen würde man sich ja normalerweise schon erwarten, dass sie ebenso einen Raum öffnen.
Ah, das ist interessant, weil das Interview habe ich nicht gesehen mit ihm.
Er hat irgendwie geantwortet, dass sie die Kunst bzw. das Festival sehr bewusst aus dem Feld der Politik raushält und raushalten muss, weil sie es an Kunst und wollen ein Gegengewicht zur politischen Arena bilden. Und er arbeitet mit Menschen und er arbeitet mit Emotionen und nicht mit Politik. Was ich eine extrem seichte Antwort irgendwie gefunden habe, weil jeder arbeitet immer mit Menschen. Es gibt fast kein Feld, ja, das nicht irgendwie mit Menschen und Nationalitäten und Ungerechtigkeiten zu tun hat.
Weil darauf mal eingehend, es ist ja eine Sache zu sagen, ich stelle mich jetzt hin als künstlerischer Leiter von irgendwas und erkläre den Leuten, wie man Politik richtig zu führen hat. Ja, das und tue jetzt so, als ob ich irgendwie einen Staat führen kann. Das ist ja eine Sache.
Ja.
Aber die andere Sache ist die, dass man auch irgendwie zugeben kann oder wenigstens acknowledgen kann in dem Sinne. Beispielsweise hier Wuthering Heights, wo jetzt der performative White Boy of the Century,
Australia,
Jacob Elordi, einfach eine BIPOC-Figur schlechthin spielt und deren gesamte Vita und Entscheidungen auch davon beeinflusst sind aufgrund der eigenen Bio und Ethnie und das halt einfach dann wirklich im wahrsten Sinne, sind ja aber so Begrifflichkeiten, wo ich auch immer vorsichtig bin, die so rauszuhauen, weil man das sehr schnell macht, aber so gewhitewashed ist. Und es gibt niemanden, der whitewasheder ist in meiner Perspektive heutzutage als Sydney Sweeney und Jacob Elordi.
Yeah.
So, das sind so die ultimate white people Performer, so gerade.
Und es tut halt einfach extrem weh, wenn die dann eine Geschichte performen von jemandem, die eben extrem durch rassistische Vorurteile und so weiter beeinflusst ist.
Ja, und jetzt ist das so ein Soft-Irgendwas-Porno geworden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich das...
Hast du gesehen?
Ich hab's so reingeschaut, aber sorry, I couldn't.
Also, ja, ich hab's mir auch nicht angeschaut.
Weil ich dann seine Antwort bei so einem Interview, darauf wurde angesprochen, habe ich heute gesehen.
Ach so.
Und da hat er dann gesagt, und das geht mir dann mittlerweile echt auf den Sack. Wirklich, es geht mir richtig auf die Nerven. Dann hat er so gesagt, also die Macherin vom Film, die ist halt Artist und das ist
ihr Freiheit.
Und das ist ihr Vision und Art is always subjective und I just work with the things they gave me and it's just an interpretation and that's what she saw.
Took the money they had basically.
Yeah, and I had a chance to have a big movie and a big character with a big star next to me, Margot Robbie and you know. Und dann denke ich mir, halt doch da die Schnauze, Mann. Dann sag doch einfach, weißt du was, ich kann jetzt keinen Beitrag leisten. Wirklich, das finde ich zum Beispiel auch legitim zu sagen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe keinen Beitrag dazu. Ich wollte die Rolle spielen.
Ja.
Und wollte das Geld haben oder ich wollte einfach die Rolle spielen und wollte einen Big Film wieder machen, weißt du? Und
aber mach's nicht deeper als, als es ist.
Sag, mach nicht so, weil ganz ehrlich, das ist so entlarvend, auch dieses Ding mit, ich lese einfach so gerne und so, denke ich mir, Digga, ja, dann lies halt. So, weißt du, lies
halt, und behalt's für
ja,
dich.
Ja, lies und halt die Schnauze und tu nicht so, weißt du, ob du jetzt die Bücher alle verstanden hast, die du liest, das ist jetzt mal dahingestellt, nur weil du liest. Egal. Und ich finde das halt auch wieder so ein Beispiel, jetzt kriege ich weites rant ich wieder. Der ist ja nicht unbegabt, so brauchen wir jetzt auch nicht sagen, dass der schlecht ist.
Ja, ja.
Aber das ist wieder so jetzt wird aus dem wieder irgendwas gemacht, was der nicht ist, so, wo ich mir denke, das ist doch kein Meryl Streep Schauspieler, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, also wir reden jetzt nicht auf menschlicher Ebene, aber das ist jetzt auch kein Al Pacino oder sonst irgendwas oder kein Anthony Hopkins, weißt du? Das ist, wir tun jetzt so, als ob das so ein Charakterdarsteller geworden ist. Nein, der ist groß und hübsch und attraktiv und hat gute Augen. That's it. Okay? Und jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder ein bisschen. Da gibt es wirklich andere, die begabter sind, schauspielerisch gesehen. Und da gibt man denen wieder so eine, das ist auch wieder so ein Ding. Und das zeigt sich jetzt auch in diesen Berlinale-Sachen. Wir geben künstlerischen Menschen wieder viel zu viel Gewichtung in ihren Meinungen. Don't do it. Ihr werdet nur enttäuscht.
Ja.
Auch bei uns. Und das müssen wir wieder disclaimen, Freunde. Ja, wirklich, gibt uns wirklich nur so viel Gewichtung, wie Leute, die Schauspiel machen und einen Podcast auch noch raushauen, haben sollten. Und zwar wirklich nicht viel. Ja, wir haben eine Perspektive und die sollte man immer in Klammern lassen. Weil so viel Selbstreflexion sollte man schon haben, dass unsere Meinung nicht so wichtig ist. Und wenn du halt aber in so einer Position bist, kannst du ja wenigstens das Bare Minimum leisten, zu sagen, hey, Menschen umlegen in Massen ist nicht so geil.
Ja, gut gebrüllt, Tiger. Wow.
Und nach meinem Rar habe ich noch einen Punkt der Selbstreflexion, weil das gehört auch dazu, finde ich.
Da bin ich gespannt jetzt.
Und zwar, ich habe ja dieses Theaterstück gerade gespielt, Gilgamesch, Epos. Und da dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne? Wir sind da jetzt in einem Kinder- und Jugendtheater und so weiter und so fort und das ist am alten Mesopotamien, Uruk und so weiter.
Mhm.
Und auch da, gut, da kann man natürlich jetzt in meiner Figur zum Glück auch sagen, ich bin ein bisschen aus dem Schneider, weil ich habe in dem Sinne keine Ethnie. weil ich wurde von den Göttern aus Lehm erschaffen. Mhm. I have no borders at all, weißt du? Mhm. Das ist bei mir halt ganz gut. Nichtsdestotrotz sind wir da jetzt auch nicht historically accurate, was das angeht, wer da wen spielt. Muss man auch mal dazu sagen.
Ja.
So divers sind wir nicht. Aber der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass wir zum Beispiel auch bei uns, und wir müssen es natürlich anders angehen, weil wir halt auch für junges Publikum arbeiten, natürlich ein Epos bearbeiten, ein typisches Helden-Epos bearbeiten, was ja mit Helden schon in Klammern zu setzen ist, weil der Gilgamesch war halt einfach ein Sklaventreiber, der war ein Vergewaltiger, sorry, Trigger Warning, wieder zu spät, aber ja. Und dadurch kam das überhaupt zustande, diese ganze Geschichte kam eigentlich zustande, weil dieser Typ eigentlich komplett über alle Grenzen gegangen ist und die Menschen aus Verzweiflung, die Götter angefleht haben, dass irgendjemand kommt, der diesem mächtigen Mann Einhalt gebieten kann, und dadurch ist dann meine Figur überhaupt erst entstanden. Und der hat dann aufgrund dessen, weil Gilgamesch, und das ist ja eigentlich die Wahrheit, einfach jemanden gefunden hat, der ihm ebenbürtig war, nicht mehr die Möglichkeit gehabt, zu tun und zu lassen, was er wollte, mhm, weil es gab jemanden, der ihn sozusagen accountable gehalten hat. Mhm. Das war dann meine Figur. Und dann hat sich bei uns natürlich, haben wir das ein bisschen verändert, und der Autor und Regisseur hat dann eine sehr gute Fassung geschrieben, die einen anderen Punkt angesprochen hat. Mhm. Finde ich aber in dem Fall wirklich, weil er hat halt anders besetzt. Normalerweise hätten das Jason Momoa und Vin Diesel spielen müssen, von der Muskelmasse allein schon, mhm, und hat aber da einen sehr jungen Schauspieler, der, sag mal, viel feiner wirkt auch und dadurch auch eher wie ein Mensch wirkt, der einsam ist und der noch dabei ist, den man noch verändern kann, der sich noch verändern lassen kann. Mhm. Ja. Und der dann über Freundschaft und Läuterung und durch Demut gelernt hat, dass das, was er da tut, nicht funktioniert. Und so halt den Raum auch für die Kinder gemacht hat, zu sehen, okay, das sind Sachen, die sind falsch, man kann geläutert werden, man kann Heldentaten, man kann Heldinnentaten machen, man kann dazulernen und man kann sich ändern. Und das ist eine schöne Message, finde ich. Ja. Das heißt, in der Raum ist da gegeben. Aber ich sage nur, we gotta be realistic here. Also es gibt auch Punkte, die wir halt dadurch umschiffen konnten. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, dass auch mir da bewusst ist, dass wir da auch eine Geschichte natürlich machen von jemandem und immer wieder auch haben von diesen Heldenfiguren, und wir let it slide. Ja, die kommen am Ende gut weg. Also die Geschichte hätte auch so laufen können, dass der Gute halt eher derjenige ist, der bestraft wird, weißt du, der nicht am Ende überlebt, sondern meine Figur, die am Ende nie was getan hat, mhm, und nicht böse war, sondern eigentlich nur allen geholfen hat. Weißt du, so die Krux ist es ja dann doch nicht. Es ist schon, wir begleiten diesen Mann und dieser Hauptfigur und helfen mir beim Läutern.
Ja, aber das hat auch im Endeffekt alles wieder mit dem Raum, den Kunst im Idealfall öffnen kann, zu tun,
ja,
in dem Läuterung und Katharsis stattfinden kann oder Diskussion. Und um nochmal ganz kurz zu diesem Eingangsdingens zurückzukehren, was ich mir auch erwarten würde oder erhoffen würde von jemandem, der so ein Festival leitet oder so, wäre zu sagen, hey, wir sind keine Politiker und wir machen da keine Anträge oder schaffen keine Gesetze oder so, sondern unsere Sprache ist die Kunst, in dem Fall halt Filme. Und dann können, ja, wir ja verweisen auf, hey, es gibt diesen und jenen Film, der diese Position vertritt, und es gibt diesen Film, und die programmieren wir jetzt da an diesen Abend, und dann gibt es eine Diskussion. Das ist doch, mhm, Sinn und Zweck von einem Festival, denke ich mal jetzt
an. Ja, eigentlich schon, ja.
Und das würde ich mir eigentlich an sich wünschen. Genauso wie du gesagt hast, von dem Trainer, der den Raum öffnet, aber Kunst und Kultur kann das eben auch, theoretisch.
Ja.
Ich habe ein kleines Game für dich vorbereitet.
Bevor wir das Game machen, darf ich noch eine Frage stellen?
Ja.
Da, weil mich das schon noch interessieren würde. Angenommen, dir würde mal so eine Rolle angeboten werden.
Welche?
Naja, zum Beispiel diesen Clifford auf Wuthering Heights.
Mir sind so Sachen schon mal angeboten worden.
Wo du einen BIPOC hättest spielen müssen? Dürfen?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so drüber reden kann, weil das ist noch nicht umgesetzt. Mhm. Aber ich habe letztes Jahr Casting, bin ich für was eingeladen worden.
Mhm.
Und das ist einfach eine Person, die nicht aus Österreich kommt.
Ah, das meinst du?
Und ja, ja, da habe ich dann schon auch so die Frage gestellt, du, wie macht man das und was ist deine Idee dahinter,
ja,
dass du mich da fragst.
Ja, ja, ja.
Und ich finde eben nicht, dass da in der linken Politik oder in der linken Weltanschauung geht es momentan ganz oft um Identity Politics.
Mhm.
Und ich sehe auch, wo diese Diskussion einerseits Leute vergrämt und total unspannend ist und Angriffsfläche für wiederum rechte Menschen ist, die dann sagen, hey, das ist aber eine weiße Geschichte oder das ist eine Geschichte von schwarzen,
ja,
Personen. So,
ja, ja.
Ich sehe schon, wo das irgendwie nicht tiefgreifend genug ist, diese Identity-Politics-Thematik.
Mhm.
und man es auf einer materiellen Ebene analysieren sollte. Also hat jemand Zugang zu Bildung, zu materiellen Gütern und so und wird deshalb in einen gewissen Beruf reingedrängt.
Ja, ja.
Und wird dann da vielleicht voll bekannt und voll der Star.
Siehe Winterspiele, vielleicht bestes Beispiel.
Winterspiele, wo keine afrikanischen Menschen drinnen sind.
Oder kaum, naja, also seien wir nicht böse. Also ich habe letztens einen TikTok gesehen, ich glaube von einem Afroamerikaner war das, mhm. der so gesagt hat, also no wonder, Black People oder generell so Leute, wo ich auch so gedacht habe, also die generell Menschen sind, die keinen Zugang dazu haben, wenn man so hört, dass ein Vater über einem, weiß ich nicht, hunderttausende Dollar oder Euros, Millionen investiert hat ins Equipment und die Ausbildung von irgendeinem so fucking Wintersport, wo ich mir auch immer denke, deswegen, und ich habe mich mal gefragt, ich mag ja Sport extrem gerne und eigentlich auch jede Sportart, aber ich habe immer mich so gefragt, warum juckt mich Wintersport eigentlich immer nicht so?
Ja, da bin ich natürlich anders eingestellt.
Ja, aber halt manche Wintersport Sportarten sind halt schon, so ja. elitär, in das überhaupt mal machen zu dürfen.
Ja, ja.
Und damit meine ich nicht, jetzt braucht man Schnee. Okay, check. Das ja, ist ja. was anderes. Aber halt, das sind so technische Sachen, die du da überhaupt lernen musst, haben musst, kaufen musst, bezahlen musst. Mhm. Ich meine, allein Tennis ist ja übel. Also das hätte ich mir als Kind niemals leisten können.
Ja, ja.
Das Coole am Fußball ist, und deswegen ist Fußball halt auch so, so extrem weltbekannt, weil es kann jeder spielen. Du kannst ja. mit einer fucking Dose Fußball spielen und brauchst nur zwei Striche auf dem Boden und dann kannst du es spielen. Das
ja.
war's.
Ja.
Und deswegen ist es halt auch so, der größte Sport auf der Welt, ja, mhm. einer von diesen Top 3, würde ich sagen, weil es jede Person spielen kann. Weil es keine
Gatekeeper.
Yes, ja. ganz genau.
Ja, und deshalb finde ich es nur mal ganz kurz
ja, sorry.
Zu dem, wo du mich vorher gefragt hast. Und da gibt es eben ja im Schauspielbereich so eine elendslange Debatte schon über, unter Anführungszeichen, wer darf was spielen.
Ja, ja.
Und ich finde, diese Debatte sollte auf zwei Ebenen aufgedröselt werden, weil jemand, der vielleicht privat kein Vater ist, kann trotzdem eine Figur spielen, die Vater ist.
Ja, andere ist halt für dich ein anderes Thema.
Ist ein völlig anderes ja. Thema, ja. Aber wenn man jetzt so auf der Suche nach Authentizität ist und so. Es ist nicht so, dass alles, was du in einem Film oder in einem künstlerischen Werk verkörperst, musst du nicht auch privat verkörpern, sonst könntest du auch nie einen Serienmörder spielen.
Das ist klar, ja, ja.
Das ist irgendwie klar, ja. Und dann gibt es aber nur was anderes, wo es, finde ich, schon um Repräsentation geht, wo,
ja.
wo Menschen das spielen sollten, die das auch erlebt haben.
Ja.
Oder auch, wenn du gewisse Sportler oder so spielen sollst, dass deren Identität, deren persönliche Geschichte da dazu passt
ja, und das verkörpert. Und das hat auch was damit zu tun, das kann ich dir genau sagen, warum ich zum Beispiel auch der Meinung bin, warum das so klar ein Unterschied ist. Es geht um Erfolg auf Nacken auf. Wenn du einen Mörder spielst, dann brauchen wir nichts zu tun, ach ja, die armen Mörder, jetzt machen wir auf deren Leistungen einen Film, der uns Geld einbringt und ich werde als Schauspieler erfolgreich damit.
Ja.
Das ist ja was ganz anderes, als wenn man jetzt solche Geschichten nimmt, die einfach eine ganz anderen Inhalt mitbringen, Leidenswege, Opfer beibringen, mit sich nehmen, Hürden, die genommen wurden. Und dann nehme ich mir diese Story und mache als Person, die nicht betroffen ist, die überhaupt keine Verbindung dazu hat, die müssen auch nicht so eins zu eins das durchlebt haben, aber die irgendwie in irgendeiner Form damit null zu tun hat,
ja.
nehme ich mir das und steck's mir dann wieder ein. Und das ist das Problem. Und genau ja. das Gleiche ist von dieser Geschichte, die du mir damals erzählt hast, ne? Wo ich halt auch dir sehr dankbar war, dass du da so auch eben dir Gedanken gemacht hast, was du ja eh immer machst, aber auch in dem Zusammenhang, weil das ist ja auch eine Geschichte oder das sind ja auch so Leidenswege und der Charakter von dieser Person hat damit zu tun, der ist so, wie er ist, weil er das erlebt hat.
Ja, genau.
So. Und es ist nicht einfach irgendwie. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, das habe ich in den Kommentaren gelesen, um jetzt wieder die Brücke zu schlagen zu Vinicius Junior.
Mhm.
Und das fand ich auch ein gutes Beispiel. Und ich finde den auch nicht sonderlich sympathisch. Aber der Punkt ist der, wenn du jetzt so Leute nimmst wie Ibrahimovic, ja, der eben nicht schwarz ist, oder halt, ich weiß nicht, noch irgendein Beispiel, ja, dann ist das so Aura, coole Arroganz. Nimmst du aber einen wie ihn, der eigentlich gar nicht viel anders oder weniger schlimme Sachen gemacht hat oder sonst irgendwas provozieren, ja, dann ist es halt, der kann sich nicht benehmen, der ist so und so, der ist dies und jenes.
Dann wird es zu einem rassistischen Stereotyp.
Ja, also kann, ne?
Ja,
manche
ja.
können da schon unterscheiden
ja.
oder sehen da keinen Unterschied.
Aber bei dem einen ist Charakter und bei dem anderen ist Rassismus.
Also genau, so wird es dann beleidigt, genau.
Genau.
Ja, ja.
So, ja. Ja, insofern finde ich das schon wichtig. Da sind jetzt extrem viele Sachen gefallen.
Also, wie ist denn eigentlich genau das Thema? Ist Kunst das Thema?
Kunst ist das Thema. Und ich habe jetzt ein Spiel für dich.
Ja, danke. Sorry, gut wieder reingeholt.
Die Eingangsfrage war, ist Kunst politisch? Würdest du sagen, es ist politisch?
Ich sage mal, die Art und Weise von Kunst, von der wir heute hier leben, die ist unumgänglich politisch, weil alles, was das sozusagen erhält, also in dem, das in dem System, in dem wir Kunst machen, das macht's automatisch irgendwie politisch. Da kommen wir gar nicht drum herum. Das ist ja das Ironische daran. In dem Moment, wie du beispielsweise in so einer Institution bist wie der Berlinale, die auf bestimmten Dingen aufbaut und die halt.
Die ja Gelder kriegt von.
Genau. Von Geld, also das ist ja auch das Ding, in dem Moment, wie du zum Beispiel irgendwie auch staatlich subventioniert bist, das ist doch auch schon ein politischer Akt. What are you talking about?
Ja.
Du nimmst Geld von einer politischen Institution mit einem Lehrauftrag, ist es auch drin reingeschrieben, und dann willst du sagen, naja, wir, also als Beispiel jetzt, du kannst nicht politisch sein. Gut, Theater sind noch mehr und ne, schreiben sich auf die Fahne, aber das gleiche gilt doch auch für die Fördergelder von Filmen. Also sorry, das kriegt ihr doch nicht von irgendwo her. Wenn du total alles privat gemacht hast, alles aus der eigenen Tasche zahlst, das ist doch mal ein anderes Thema, finde ich. Ey, ja. Da mach, was du willst, ne?
Ja, ja.
Da mach, was du willst. Aber wir brauchen doch nicht so tun, als ob das jetzt hier der gute Wim Wenders alles bezahlt hätte. Weißt du?
Aufbauend auf diese wunderschöne Antwort von dir, Enrico. Ich nenne da jetzt Kinderunterhaltungsformate. Mhm. Und du hast die Aufgabe, darin die politische Agenda bzw. die politische Forderung herauszusezieren oder aber hinein zu interpretieren.
Geht klar.
Das erste, ich habe 5 Kinderformate für dich vorbereitet. Okay? Das erste ist, was ist die politische Botschaft hinter Barberpapas?
Was ist das?
Kennst du es nicht?
Nee.
Oh no. Das sind diese sprechblasenartigen Figuren,
ja,
die so Gesichter haben. Und das ist so eine Familie in verschiedenen Farben.
Mhm.
Und die sind extrem flexibel. Also die haben jetzt keine Gliedmaßen sozusagen mit Knochen, sondern sie sind wie so eine Sprechblase und
können,
wann die Geschichte das verlangt, zum Beispiel mal die Form von einem Haus annehmen oder die Form von einem Family Van, wo alle drin sitzen.
Ja.
Papa, der, wenn die irgendwo hinfahren, dann bildet der meistens so ein Auto, wo dann alle drin sitzen, und wenn sie dann angekommen sind, dann ist er wieder und ist wieder er.
Ja, ja, ja.
Aber er ist dann kann so eine Person so wirklich mit definierten Apps, so wie wir es von Pamela Reif kennen,
ja,
sondern ist eher so wie so in Sackform mit einem Gesicht.
Okay.
Und da gibt's
also ein Sackgesicht.
Und da gibt es halt eine ganze Familie, die sind gelb, blau, schwarz, grün und so weiter. Was ist die politische Botschaft hinter Barberpapas?
Du, ohne es jetzt gesehen zu haben und nur aufgrund deiner Erzählung, könnte man sagen, was sind denn so Unterformen von politischen Aufträgen? Das wäre zum Beispiel ein Lehrauftrag. Das heißt, es könnte sein, dass man sagt, Diversität innerhalb einer Familie, dass sozusagen alles, worin die sich verwandeln können, alles, was die erleben, alles, was die miteinander verhandeln, alle Freuden und Probleme, die haben, haben alle. Es ist völlig egal, wer oder was du bist. Und das ist ja erstmal schon auch ein Auftrag, so ein, nicht Gleichheitsauftrag, aber so ein Gleichbehandlungsauftrag, der definitiv auch politisch ist. Und ich glaube mal, der wird indirekt auch abgehandelt.
Und den haben die Autoren von Barberpapas hier bewusst reingeschrieben.
Ich nehme an, dadurch, dass es ja Kinderformate haben, ja immer auch noch ein bisschen den pädagogischen Auftrag mit drin.
Ja.
Das heißt, man möchte Kinder spielerisch an etwas herantasten, womit man sich im Alltag oder auch im Erwachsenwerden beschäftigen wird, ob du willst und nicht. Und ich nehme an, ja, dass das eben auch dann damit zu tun haben wird. So.
Nächstes Kinderformat lautet, das kennst du sicher, Biene Maier.
Ja, habe ich als Kind nicht so richtig geguckt, aber kenne ich.
Ja.
Also, du triffst mich hier echt mit so, also gute Sachen. Weil ich da jetzt gar nicht so einfach aus dem Nähkästchen plaudern kann. Weil Biene Maier hat mich immer richtig genervt.
Warum?
Ja, wie hieß denn der Kumpel von ihr?
Willi.
Willi ging mir so auf die Nerven, Mann.
Warum?
Ich konnte das nicht gucken. Warum Biene Maier? Ey, das ging mir so auf die, also.
Der ist die österreichische Seele in Form einer Biene.
Der hat mich so genervt. Biene Maier war eh korrekt. Die war immer recht
fleißig. Ne?
Fleißig. Dann hast du dann theoretisch auch einen feministischen Auftrag indirekt, weil du ja auch eine weibliche, du hast eine Protagonistin, die halt auch aktiv wird.
Du hast den Flipper. Flippo oder Flip.
Wer ist Flip?
Den Grashüpfer.
Grashüpfer, ah, okay.
Hat so einen Hut aufgehabt.
Ich kenne halt nur so eine Theateradaption. Ist der da arbeitslos?
Der ist schon so ein bisschen landstreichermäßig unterwegs.
Aber magst du den? Wird der korrekt dargestellt?
Den mag's gern, ja. Ich kann mich nur lebhaft erinnern an die eine Folge, wo ein Stinkkäfer entdeckt wird, der so Anger-Issues hat. Mhm. Und immer wenn es einem was aufregt oder stresst, dann stinkt er und fängt zum Stinken an. Das nervt aber alle im Wald.
Das sind aber so Kika-Serien, ne? Kann man so sagen?
Ja, bei uns hat es Okidoki bzw. Konfetti-TV geheißen.
Das ist ja cool, Konfetti-TV. Ja, also ich nehme an, ist natürlich auch das Thema Freundschaft ist ja immer auch ganz präsent. Andere Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, Biene Maya ganz aktiv.
Ja.
Und wenn du jetzt natürlich auch die Metapher der Biene nimmst, die ja auch arbeitstechnisch, Moment mal, es sind aber die weiblichen Bienen, die Bieneninnen, es gibt ja eigentlich in dem Sinne keine weiblichen Bienen, außer die Königin.
Ja.
Dementsprechend ist das ja eh so ein bisschen tricky, ne?
Es ist
Es ist ein gelebtes Matriarchat. Und deswegen weiß ich gar nicht, also sie ist ja nicht die Bienenkönigin in dem Sinne.
Nee, aber ich glaube, sie ist in Ungnade gefallen in ihrem Stock, glaube ich. Das Wirklich? Ist so die Backstory.
Ich kenne das. Da sind zwei Sachen, wo ich einfach nicht so gesuchtet habe früher. Das kenne ich nicht so gut.
Okay, gut. Na, was ich da nur so rein interpretieren würde, ist die Welt der Menschen, die teilweise den Wald bedroht.
Ah, okay, haben wir auch einen Umweltfaktor mit
das
drin.
Das heißt, wir haben auch einen Klassengedanken.
Ah, okay, ja.
Beziehungsweise auch innerhalb, also sie hat sich vom Bienenstock losgesagt.
Also unabhängige, emanzipierte Bienenfrau.
Ja, genau.
Okay, nicht schlecht.
Und den 9-to-5-Grid hinter sich lassen hat.
Oha, eine Kapitalismuskritik auch mit dabei.
Würde ich sagen.
Kann man alles so mitnehmen, ja? Warum nicht?
Ja, und der Willi als Verkörperung des Sozialhilfeempfängers.
Ja. Ja, interessant, ne? Gut, wir machen jetzt auch so ein bisschen Bildinterpretation in der Schulzeit, weißt du, wo wir sagen, ja, warum war denn das Meer blau in dem oder grün gefärbt in dem und
warum ist die Sonne bei deinen Zeichnungen immer in der Ecke?
Ja, oder diese Sachen und dann hat man immer, alle haben diesen funny Joke gemacht, ja, der wollte einfach nur ein schönes Bild malen. Weißt du, was ich meine? So, ja, okay, we got the joke. Und das Ding ist, glaube ich, was man dann irgendwann lernt in der Kunst ist, alles hat eine Bedeutung, ob du willst und nicht, weil Interpretation eben das macht automatisch.
Da muss ich eine kleine Anekdote erzählen von einem Konzert, bei dem ich diese Woche war. Ich war mit meiner Schwester bei Herbert Grönemeyer. Herbert? Er war auf jeden Fall da in der Stadthalle. Und ich war noch nie in der Stadthalle, wo dann wirklich alles voll war. Ich war einmal in der Stadthalle, wo es nur so unten war und oben war gesperrt. Aber jetzt war so wirklich die Tribüne bis ganz oben. Und das habe ich eigentlich noch nie so gesehen. Und es hat mich sehr gefreut, das einmal zu sehen. Und ich kenne viele Lieder von ihm.
Ja.
Von früher, halt von dem Mensch-Album hauptsächlich. Und es waren sehr viel 55- bis 65-jährige
Also seine Generation. Couples.
Ja, genau. Ja. Und das war eigentlich so das Publikum und wir. Und er war extrem hyped.
Ja.
Der ist ja schon 70. Also der wird 70 dieses Jahr. Und er hat das Publikum so richtig abgefeiert. Und ich als Performer sehe natürlich immer, wann wer auf der Bühne ist, muss ich zugeben, bin ich so egoistisch und denke mir immer, andererseits denke ich mir immer, ich kenne das auch.
Ja.
Und das andere ist, also wenn ich die Person auch ein bisschen bewundere, die auf der Bühne ist, wie würde ich an seiner Stelle halt machen?
Ja.
Und habe mich natürlich da extrem in den Herbert reinversetzt, wie er da vor Zehntausenden Menschen performt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der spielt ja sicher 10, 20 Shows im Jahr in so großen Stadien. Könnt ihr mir vorstellen.
Ja, ja.
Und dass das vielleicht für den gar nicht mehr so was Besonderes ist.
Glaube ich nicht. Ich glaube, das bleibt immer was Besonderes.
Ja, aber ich habe irgendwie das Vorurteil gehabt, dass er das irgendwie nur spürt, dass
so.
Das jetzt was Besonderes ist.
Okay, wow.
Weil er schon innerlich so abgebrüht ist, weil er das einfach zu oft schon gehabt hat. Und er weiß, dass die Leute am Feiern. Es war mein Vorurteil. Und dann im Lauf des Abends hat er aber so oft gesagt, das ist jetzt so besonders. Manchmal ist er nur so da gestanden, ganz still und die Kamera war auf ihm und dann ist es übertragen worden und so. Und dann haben die Leute gemerkt, dass er das gerade genießt. Dass wir alle da gemeinsam sind. Dann haben die wiederum zum Jubeln begonnen. Und also es war so halt schön zu beobachten, diese Energie zwischen dem Performer und dem Publikum.
Ja, unglaublich. Ein Deutscher, der von Wienern bejubelt wird. Erlebst du auch nicht alle Tage.
Und im Lauf des Konzerts, er hat wirklich lang gespielt, von 19.30 bis sicher 22.30. Also es hat so einen Punkt gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt geht er dann und jetzt ist dann vorbei und dann ist die ganze Show nur mal ein Drittel so lang gegangen. Das hat so gewirkt, als würde er sich gerade mitreißen lassen. Und irgendwann habe ich dann sogar selbst geglaubt, dass das gerade ein besonderer Abend war, auch für den Herbert, nicht nur für mich. Und da möchte ich diesen Punkt anführen, nochmal, den du vorher auch schon gesagt hast, dass KünstlerInnen auch so eine Projektionsfläche sind. Und wenn der das genießt, dann genieße ich das auch. Oder wenn der hyped ist, dann merke ich, es ist auch wirklich ein ganz besonderer Abend. Obwohl natürlich die Setlist wahrscheinlich jeden Abend gleich ist.
Ja, ja, ja.
Und ich interpretiere das dann in den Reihen. Und jetzt bin ich der Meinung, dass das wirklich ein besonderer Abend war. Auch für den Herbert und für mich umso mehr.
Ja, ja. Verstehe, was du meinst. Da ist, finde ich, schon definitiv was dran.
Ja.
Weil das ist auch wiederum, jetzt muss ich wieder diese Brücke schlagen, weil so sind wir alle narzisstisch, um jetzt wieder mal über mich reden zu dürfen.
Unbedingt.
Bei der Enkidu-Figur ist auch das Gleiche gewesen, die ich jetzt gespielt habe, weil der so naiv und aber so unmittelbar ist und so viel Freude ausstrahlen sollte, war ja auch eine ganz klar, war auch die Aufgabe, weil sonst solche Stücke nicht so funktionieren und es gab noch eine Erzählerfigur, die das zusätzlich noch machen sollte, dass man Reflexionsflächen auch bieten sollte, womit dann die Erwachsenen, die Jugendlichen, die Kinder, vor allem die Kids halt andocken können, wo die sich wiederfinden, wo die genau das Moment haben, was du auch hattest.
Ja.
Und das brauchst du tatsächlich schon, weil sonst schaltest du irgendwann aus und dann interessiert sich nicht mehr.
Ey, das stimmt, das braucht's voll. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eher so ein bisschen tief staple und eher versuch, in meiner ganzen Gedankenwelt ist eher immer ruhig und klar zu halten. Aber dass ein großer Teil von einer Bühnenperformance auch ist, dass du selber Spaß dran hast und dass du das gerade selber feierst.
Ja, ja.
Charakterisiert durch die viel besprochenen und allseits bekannten Ausrufe von Herbert Grönemeyer.
Yo!
Ja. Ja, und das macht er dann die ganze Zeit und irgendwann feiert man das und glaubt es auch.
Es ist ja so eine ganz, ganz, ganz interessante Art der Kommunikation, die du als Individuum auf der Bühne mit der Gruppe, also mit der Gruppe hast.
Ja.
Weil ich meine, also es sind so Momente, jetzt, weil ich gerade dran denke, wo ich dann so selbst gesagt habe, ohne jetzt das hier gewusst zu haben, was wir reden, dass mir das extrem geholfen hat, als ich dann die ersten Publikumsreaktionen bekommen habe.
Ja.
Wo ich dann die ganz klare Lacher oder sowas bekommen habe, habe ich gemerkt, ich bin in Kontakt.
Ja.
Ich krieg die Bestätigung, das ist natürlich eigenes Thema, ne? Aber bin im Kontakt, ich bin im Gespräch, ich bin im Austausch, ohne dass wir verbalisieren. Läuft's gerade gut? Habt ihr Spaß? So ist es genau dieses, also das ist so.
Wir reden drüber, ohne drüber zu reden.
Ja.
Wir wissen Bescheid.
Ja.
Im Nonverbalen, ja.
Und das ist schon toll. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr einzigartig. Und das macht's dann auch immer besonders. Das, also um den Herbert und dich jetzt hier mal kurz so ein bisschen zu supporten, was das angeht.
Ja, danke. Das nächste Kinderserienformat lautet Toy Story. Da bist du jetzt dabei, oder?
Da bin ich jetzt dabei. Toy Story, du hast einen Freund in mir. Das Lied meiner Kindheit.
Ja, was ist ja kein Serienformat eigentlich, ist ja Filmreihe, oder?
Ja, eine Filmreihe.
Ja.
Wo selbst Quentin Tarantino gesagt hat, war es der dritte Teil? Ich glaube, es war die perfekte Filmreihe, wenn der dritte der letzte gewesen wäre, hat er gesagt.
Mhm.
Ja, und da ist der politische Auftrag drin.
Ja, was ist die politische Forderung dahinter? Was macht Toy Story so politisch?
Was macht's politisch? Es ist ja sowieso ein bisschen, also ich finde jetzt, je öfter wir darüber reden, umso mehr frage ich mich selbst, was ist eigentlich politisch?
Naja, so. Ich würde es in aller Kürze definieren als Raum, in dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben.
Also ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, um mir zu helfen. Politisch, Adjektiv, die Politik betreffend, auf ein Ziel gerichtet, klug und berechnend. Wann ist etwas politisch? Alles soziale Handeln, die gesamtgesellschaftlich verbindliche Regelungen bezweckt, wird als Politik im engeren Sinne bezeichnet. Aha.
Ist aber, finde ich, eher ähnlich mit dem, was ich gesagt habe, oder?
Ja, also, ja.
Das, wo wir uns das ausmachen, wie wir dann miteinander.
Genau, und ich glaube, dann finde ich es bei Toy Story sehr eindeutig, weil du hast halt diese Spielzeuge, die, ich sag mal, sich ganz klar auf das Leben des, von dem kleinen, wie hieß er noch, Tim? Nee, wie hieß er nochmal? Wie hieß denn der Kleine nochmal?
Keine Ahnung.
Also deren Kind halt.
Das, ja.
Deren
Spielzeug. Der Besitzer von dem Cowboy
und
dem Astronauten.
Genau, und wenn man jetzt einfach Toy Story 1 nimmt und dann hast du halt so eine ganz klare Hierarchie, der Woody, gesprochen glaube ich vom Bruder von Tom Hanks, lustigerweise. Mhm. Der ist da so ein bisschen der Macker, weil er das Lieblingsspielzeug ist, ja. Und der fühlt sich da sicher in seiner Position, aber leitet und organisiert auch alles. Das heißt, es gibt so eine klare Aufteilung und Struktur innerhalb und Hierarchie innerhalb dieser Spielzeugwelt dort, mhm. dieses Kosmoses. Und alles dreht sich auch ein bisschen ums Wohlbefinden von dem Kind, was ja auch wieder eine politische Message ist, dass sozusagen man als Gesellschaft, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und nicht nur...
Das kann man sagen, ja, ja. Interessant.
Und dann kommt noch dazu, und das finde ich auch interessant, das Neue. Weißt du, ein bisschen das... Auch gerade weil ja Buzz aus dem Astronaut ist, so als Alien dazukommt, mhm. das Moderne, das andere ein bisschen ist und wie Mobbing funktioniert, ausgeschlossen werden und sich selbst ausgegrenzt fühlen. Und gerade wenn man in eine neue Umgebung kommt und wie auch dann wieder haben wir da Gruppendynamik, ist auch mit dabei, wenn du sozusagen ausgebotet wirst. Das eine ist, wenn du sozusagen nicht gewollt bist, weil du anders bist. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wenn du aber besser bist, in Anführungsstriche, wenn du. Das ist, finde ich, auch so ganz klar gewesen, du hast diesen Cowboy, dieses altmodische Cowboy-Figürchen und diesen neuen, modernen, technischen Astronauten. Und das neue, moderne
ist besser.
Ist anführungsweise bessere besser. Auch, ne? Coolere, mehrwertigere, ersetzt dann sofort den Cowboy. So. Und das Alte wird sofort weggestellt. Und dadurch.
Kennt man auch eine Kapitalismuskritik reininterpretieren.
Weil von der Idee her sind es beides gleiche Figuren, beides Heldenfiguren. Die Identifikationsfläche für das Kind, für den Jungen geben, was er sein möchte. Und das, ich sag mal, optimiertere Gegenstand, ja, der optimiertere Gegenstand wird ersetzt dann sofort das Alte.
Ja.
So, und dementsprechend hast du direkt so einen Optimierungspunkt dort.
Wo aber natürlich letztlich Kritik daran geübt wird, weil es endet ja nicht darin, dass der Astronaut dann besser ist und der andere verloren geht.
Na, dass sie sich auf jeden Fall helfen, dass es dann am Ende des Tages doch besser ist, wenn man zusammen, also ich sag mal, wenn man das Ego zur Seite packt. Und eigentlich interessant, wenn man so drüber nachdenkt, dass man dem höheren Zweck dienen soll. Und zwar dem Wohle des Kindes. Und das eigene, das eigentlich ist es ja weird, weil das Ego der Gruppe oder des Einzelnen in der Gruppe soll untergetaucht werden zu dem Oberen, also zum König in dem Sinne. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Also kann man auch so interpretieren. Ja, aber so, ich glaube, es sind, wenn man möchte, politische Aspekte mit drin.
Vierte Kindersache ist Lucky Luke. Hast du das geschaut?
Der schneller schießt als sein Schatten?
Ja.
Lucky Luke. Ja, was bei dem? Naja, da geht es halt um Rechnung Ordnung. Da geht es halt ganz klar darum, also wenn man jetzt zum Beispiel auch heutzutage das Thema Polizeigewalt mit einbezieht, ne, ist das natürlich noch so eine eigene Kiste. Aber da geht es halt ganz klar darum, dass er natürlich als Sheriff, aber du weißt, was ich meine, so schon.
Doch, er ist ja der Sheriff.
Ja.
Weil du nimmst dem nicht ernst als Sheriff.
Ja, doch schon, aber halt, weil, also so als Cartoon-Sheriff sozusagen,
ja.
Der dann halt für Recht und Ordnung sorgt. Und auch ein bisschen, finde ich, da ist der ganz klare politische Auftrag drin, dass Kinder lernen, das ist der Gute und die Kriminellen sind die Bösen und die muss man einbuchten. Und die sind auch die Bösen. Das ist nicht, wie man jetzt ein bisschen realistisch betrachten würde, dass es auch Menschen gibt, die aus der Not heraus kriminell werden würden und dann von irgendwelchen rechtsextremen Polizisten zusammengekloppt werden oder zu Unrecht eingesperrt werden würden. Oder auch es gibt ja keine Geschichte, wo Lucky Luke jetzt irgendeinen Politiker schützt, der irgendwo auf einer Insel Kinder missbraucht.
You have your point.
Also das ist schon nicht sehr politisch, extrem politisch, weil man den Kindern halt dieses Bild geben möchte.
Aber löst man nicht in den Kindern, beziehungsweise ich habe das halt gesuchtet,
ja.
Also löst man dann nicht in mir als Zuschauer viel mehr Hörigkeit gegenüber der Staatsgewalt aus?
Ja genau, weil indem du das nicht zeigst, was es noch ist,
ja.
Sorgst du dafür, dass
jeder, der in Konflikt mit dem Recht oder mit der Exekutive in Form von Lucky Luke und seinem Pferd kommt,
ja.
Hat es verdient.
Ja, so, also dass man das so sehr unterstreicht, weil das ist, finde ich, auch so ein Schritt, den muss man erstmal machen in seinem Leben, dass man checkt, nur weil es Recht ist, ist es noch lange nicht gerecht. Und nur weil in einem Staatskonstrukt das so durchgesetzt wird und deswegen sagt man ja auch Gewalten, die das durchsetzt,
ja.
Finde ich sprachlich schon sehr akkurat, heißt es noch lange nicht irgendwie, es moralisch, ethisch richtig ist.
Also eigentlich Lucky Luke ist dann ein bisschen problematisch eigentlich.
Ja,
da gibt es ja die vier Daltons, die immer wieder rückfällig wären.
Ja, auch dann, ne, hast du so eine Großfamilie da dabei, die dann irgendwie.
Eigentlich
ja
alleinerziehende Mutter.
Eine alleinerziehende Mutter, ja, die wahrscheinlich
mit
auch nicht.
Vier exakt in exakten Abständen. Ja. Einer ist ein Kopf größer als der andere.
Ja, also ich würde mal aber auch sagen, und das finde ich auch nicht unwichtig, es läuft ja gerade diese Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Da habe ich so ein Behind the Scenes gesehen.
Mhm.
So ein Game of Thrones Prequel, glaube ich. Ist es ein Prequel? Ich glaube schon. Und da hat dann auch einer gesagt, es ist doch irgendwie auch wichtig, dass man heutzutage auch wieder Heldengeschichten hat oder Heldinnengeschichten hat, ja, dass man auch mal wieder so ein bisschen so einen Ideal auch mal vorgesetzt bekommt.
Hast du das nicht letztens auch zu mir gesagt?
Ja. Und das,
dass du das wieder, dass du die Ader danach sehnst?
Ich finde, ich sehe den Punkt, dass man in dieser Welt auch mal wieder Futter gibt dafür oder das auch nicht vergisst, dass es auch wichtig ist, mal so ein Anführungsstriche Idealbeispiel zu geben, dass man auch ein Vorbild funktionsmäßig was bastelt. Und ich finde das schon auch gut und richtig, dass es sowas gibt, dass man auch Leuten oder jungen Kindern, die vielleicht auch Polizisten oder Sheriffs oder was auch immer werden wollen, so ein Beispiel gibt, so sollte es sein. Du solltest die Bösen jagen und nicht die, die vielleicht nichts dafür können oder weil du gerade irgendwie jemanden, der nicht so aussieht wie du, in die Fresse hauen möchtest.
Ja, letztes Kinderformat in diesem Spielformat. Du hältst dich sehr gut. Du hast zu jedem, selbst zu den Barberpapas, die du nicht mehr kennst.
Das google ich nachher.
Ice Age natürlich, mein letztes Kinderformat.
Mein Name ist Diego und ich bin nicht dein Freund.
Ja.
Und ich finde, das ist sehr politisch. Oh Gott, naja, es ist ja auch so, das ist natürlich sehr, sehr...
Und die redet jetzt von Ice Age 1.
Ja,
ja,
also da, wo
alle
das
weiteren
Kind
Teile
sozusagen... das Kind da von der Gruppe abkommt und Sid, gesprochen von Otto Walkes, und Manny, das große
mürrische
Mammut.
Ich finde, bei Ice Age geht's um Vergebung.
Wer vergibt da wem?
Der Manfred vergibt dem Vater der Familie, der Menschenfamilie.
Ah, ja.
Weil die Backstory ist ja da, dass...
Ja, ja, du hast recht, ich erinnere mich. Dass er da selber Verlust hat in der eigenen Familie. Ja, kannst du ja wirklich weltpolitisch sehen. Das ist auch schon, ja, das ist echt eigentlich ziemlich, ziemlich krass. Aber es ist natürlich leichter dann, dass das Mammut vergibt, als dass dann die Menschen vergeben müssten, wenn sie ein Kind verlieren. Also, aber ich, wenn du das so siehst, rein weltpolitisch im Sinne von kriegerischen Maßnahmen, ja, ist auch eine, das Vergebung, weil es ist halt zum Beispiel so abstrus und makaber das klingen mag, und ich möchte hoffentlich nicht irgendwie nochmal in so eine, oder auch in dieser Maßlosigkeit an schlimmen Dingen, die es so gibt, überhaupt mal in so eine Situation kommen, ist es am Ende immer das Einzige, wie man wieder zusammenkommen kann, indem man in irgendeiner Form vergibt. Nicht vergisst, aber irgendwo auch vergibt, weil sonst ist Krieg endlos.
Eine Gewaltspirale.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum diese Gewaltspirale existiert, nicht weil man nicht vergibt, das ist, glaube ich, Bullshit, aber weil man, ja, das irgendwie jetzt,
es geht um Vergeben. Was wolltest du sagen? Was hat deinen Gedanken unterbrochen?
Na, ich sag mal so, jetzt muss ich mal wirklich ganz vorsichtig sein und alles mit Vorbehalt, was ich jetzt sage, und absoluter Demut jetzt geäußert, ja. Aber wenn du zum Beispiel so eine extremen Konflikte hast, wie jetzt im Nahen Osten oder besser gesagt in Gaza, und du lebst als Nachbarn miteinander, also Anführungsstriche jetzt alles, ne, und sehr, sehr vorsichtig formuliert, und aus einer sicheren, privilegierten Position, ne, also wie willst du jemals irgendwie zusammenkommen und nebeneinander koexistieren oder irgendwie dafür sorgen, dass deine Ahnen, deine Kinder, Kindeskinder oder wer auch immer, ja, jemals friedlich leben können, wenn man nicht in irgendeiner Form vergibt. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Weil wenn du das nicht tust, das ist so schwer zu sagen auch gerade, mir fällt es so richtig schwer, das auszusprechen, aber weißt du, was ich meine? Dass man, also wenn du das nicht ein Verständnis dafür bringst, für das, nicht für das, was getan wurde, ja, dann wirst du ja früher oder später sowieso wieder in den Rachezyklus kommen und dir das, was dir genommen wurde, zurückholen wollen, oder das, was dir angetan wurde, willst du auch wieder antun. Und dann wird das aber wieder und wieder und wieder passieren. Siehe Attack on Titans, diesen Anime, falls du ihn, wo so diese Titanen, so eine Hassspirale entsteht, wo immer und immer wieder so ein Hasszyklus entstanden ist, der dann darin mündet, dass jemand, der sozusagen kurz in die Zukunft gucken konnte,
das Ende der Welt.
Ja, der Meinung war, dass nichts anderes hilft als ein Genozid. Das ist im Endeffekt Attack on Titan. Der gesagt, das einzige Ende einer Hassspirale ist, wenn man alle Menschen, die hassen können, tötet. Das muss man sich immer vorstellen als Message. So.
Wild, ja.
Also zurück zu Ice Age. mein politischer Ansatz wäre in dem Zusammenhang vielleicht neben Vergebung auch ein bisschen dieses Ding, du hast ja da so komplett unterschiedliche Lebensweisen, ne? Du hast ja diesen Fleischfresser und dann hast du diesen völlig unfähigen und dann hast du dieses riesige Mammut, mächtig und stark, aber vegetarisch unterwegs, soweit ich weiß.
Ja.
Und dann hast du halt den Predator schlechthin von allen dreien, das Menschenwesen, aber in einem Zustand, wo es wehrlos ist. Mhm. Und ich glaube, dieses Koexistieren an Möglichkeiten, dass du miteinander kompromissbereit und ja, ich sag mal auch selbstlos leben könntest und können sollst, das erzählst du mir auch ein bisschen.
Ja.
Egal wie groß und stark du bist, egal was du brauchst oder nicht brauchst, egal wer dir was eben vergebungsmäßig angetan hat oder nicht angetan hat oder vielleicht antun könnte, das ist ja auch das Thema.
Ja.
Ja, dass du trotzdem in der Lage sein kannst, könntest, friedlich zusammen zu sein.
Ja, und die einen den anderen rein zu versetzen, dass das Stinktier.
Ja.
Genauso ein wichtiger Teil der Gruppe ist wie der Säbelzahntiger.
Ja, auch wenn er nicht dein Freund ist.
Ja, anfangs.
Anfangs. Ja, ist halt die Frage, sind diese ganzen Sachen,
die dann eigentlich gemeinsam losziehen, das ist doch toll eigentlich.
Das ist,
so,
ja.
So eine vielfältige Gruppe.
Und dass sie dabei dann irgendwie, das ist auch interessant, dass wenn man sich erstmal überhaupt die Chance gibt, sich kennenzulernen, wird man, auf Teufel komm raus, Sympathien und Gemeinsamkeiten entdecken.
Und sich selbst im anderen erkennen. Das stinkt hier in dir, das Mammut in dir erkennen.
Ja. Das sind doch wunderbare Schlussworte, Tobias. Oder hast du noch eine Frage an mich?
Absolut. Nein, ich habe nur ein paar Fragen aufgeschrieben gehabt, aber die sind so offen und so.
Na, dann hau noch eine raus. Na. Komm. Eine will ich noch hören. Bitte, für mich. Und dann kommen wir da gut raus.
Wirklich, aber es ist eine Frage, die ich mich selber fast nicht stören traue.
Dann frag sie und ich sag sie dir trotzdem in einem Satz.
Ist Kunst per se eher links oder rechts?
Kunst? Aha. Ich glaube, Kunst ist wahrscheinlich in erster Linie progressiv.
Mhm.
Und spiegelnd und im Idealfall eben nach oben tretend. Dafür ist es da. Dafür hat Shakespeare Texte geschrieben, um die Obrigkeit zu spiegeln und Umstände zu spiegeln fürs Volk, für die Gruppe. Und dementsprechend ist es aus dem Charakter der Natur heraus eher links, weil das Rechte und das Konservative eben nicht für Fortschritt steht, in dem Sinne, ja, und auch nicht für Öffnung und Freiheit und Gleichheit von allen Menschen steht. Und deswegen ist es wahrscheinlich aus der Sache heraus eher links.
Ich hätte es ähnlich argumentiert, ja. Dass es einfach auch den Menschen oder den Charakter, den du porträtierst, immer ja versucht, in einem Kontext zu sehen.
Ja.
Sobald du eine Geschichte erzählst, machst du eine Rahmenhandlung und da setzt diese Figur rein. Ja. Und das macht dann, dass die Figur sie entwickeln kann, innerhalb des Rahmens, in dem sie sich befindet. Wohingegen eine rechte Ideologie sagen wird, das ist der Held und der ist von Anfang an der Held, weil das ist klar. Oder da gibt es keine Entwicklung, oder?
Naja, ich glaube, also den letzten Punkt würde ich so vielleicht nicht sagen, weil es gibt auch einfach grundsätzlich Geschichten mit Heldenfiguren, wo die Entwicklung nicht so wirklich vorhanden ist. Wenn ich mich recht entsinne, beispielsweise Aragorn aus Herr der Ringe, der es im Film eine Entwicklung durchmacht, von er möchte gar kein König sein und ist noch gar nicht so sicher mit sich und ist so ganz so immer an der Seite und dann muss er halt König werden, ist im Buch aber schon sehr so beschrieben als eigentlich schon von Anfang an eine ziemlich cleane, perfekte Figur als Helden und es geht eigentlich gar nicht anders, dass er jetzt König wird und ist schon, macht diese Journey gar nicht mit. Also und würde ich nicht sagen, dass das ein Rechter ist, also der will nicht AfD, der Aragorn.
Nein, ich meine jetzt nicht die Figur an sich, aber die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, ob die eher links oder rechts ist. Also eigentlich zielt die Frage mehr auf die Personen ab, die Geschichten schreiben oder inszenieren.
Ach so, ja. Boah, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt so
ein Oder ist es vielleicht sogar eine dritte Option, was einen schönen Bogen zu deinem ersten Statement ziehen würde, dass es eben einen dritten Weg braucht und nicht in dem Links-Rechts-Denken, sondern Menschen zagt in ihrem Kontext.
Hm. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich glaube, jetzt, wenn wir das jetzt noch so weiterspinnen, könnte ich es nicht genau sagen, weil ich sage mal, weil ich ordne es natürlich auch ein in den Umständen, in denen wir leben.
Ja.
Ne? Und ich sage jetzt mal, wenn ich es wegpacken würde und wir wären nicht so politisch oder würden nicht automatisch so politisch leben aufgrund der Umstände und der Politik, in der wir einfach leben, wüsste ich gar nicht genau. Ich kann ja nicht mal genau definieren, was Kunst eigentlich ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Weil ab wann ist was Kunst, ab wann ist es das eigentlich nicht? Weil ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich würde zum Beispiel nicht verneinen, dass Kunst nicht auch recht sein kann. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann wiederum, und das würde ja schon wieder das, was ich davor gesagt habe, auch ein bisschen ad absurdum führen oder auch in Frage stellen.
Ja.
Also ich sage mal nur, dass in den Möglichkeiten das rechte Denken Kunst einschränkt und links Tendenz, ja, vielleicht eher öffnen will, weil es was Offenes möchte, gleichzeitig aber auch, sage ich dir ganz ehrlich, heute auch Tendenzen sind, die Kunst auch wieder einschränken, die von der linken Seite kommen. Ja, das finde ich schon so, das merkt man auch, dass bestimmte Dinge eben das nicht sein dürfen oder politisch sowas nicht zeigen, beschreiben oder andeuten dürfen, ohne zu sagen, dass das jetzt gut oder schlecht ist und schon es ein Problem darstellt und nicht gesehen werden möchte.
Ja.
Und dementsprechend, boah, weiß ich glaube, ich kann die Frage nicht so klar beantworten, wie ich jetzt am Anfang vielleicht gedacht hätte.
Und deshalb geben wir sie weiter an euch, liebes Publikum. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt es in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Wir freuen uns darüber und wir freuen uns darauf. Ich hoffe, ihr habt eine sehr schöne Woche.
Ja, und ich hoffe, ihr denkt an uns. Und Dankeschön für alle Menschen, die so lieb waren, in den Kommentarspalten zu schreiben. Kommentar für Ricos Altersvorsorge. Danke, Leute.
Alles Liebe.
Bussi
und Baba Papa.